Willkommen bei Heartbeat, der Podcast von Think and Loved. Die Gastgeber heute, Michael Trautmann und Hendrik Heine.
Herzlich willkommen zu Heartbeat. Heartbeat, das ist der Podcast der Think-Gruppe und der Agentur Loved, die zusammengehören. Ein Format, bei dem wir mit Menschen, die im Bereich Marketing, Werbung arbeiten oder in Themen, die daran angrenzen, über unsere Herzensthemen reden wollen, nämlich über Marken, über Marketing, über Kommunikation. Und wir haben heute einen, so kann man es glaube ich sagen, einen ehemaligen Weggefährten hier zu Gast. Hendrik Heine, der Co-Host, und Michael, der andere Co-Host, haben zu Gast Moritz Fürste. Erstmal hallo Moritz.
Hi. Freue mich, euch beide mal wieder zu sprechen.
Ja, es ist so schön. Wir sitzen hier in Hamburg. Hendrik ist zugeschaltet aus Berlin und wir versuchen mal mit Riverside das Remote hinzukriegen. Haben wir schon ein paar Mal geschafft, werden wir auch diesmal schaffen. Und bevor es losgeht mit der Folge, ganz kurz ein paar Worte zu Moritz und zu der Verbindung. Moritz hat hier 2007 in der Vorläuferagentur Kemper Trautmann sein duales Studium an der HSBA gemacht. Dann nach seiner Sportkarriere, auf die wir auch gleich kurz eingehen, ist er wiedergekommen, ein Jahr vor seinen letzten Olympischen Spielen, die er als Feldhockeyspieler mitgemacht hat, in Rio 2015 zurückgekommen und als Leiter Sportmarketing gekommen und dann zusammen mit mir 2017 aus der Agentur raus mit so einem kleinen Startup, über das wir sicherlich auch noch reden werden. Und Hendrik, der ja fast 20 Jahre auf dem Buckel hat in der Gruppe, kennt Mo auch noch aus dieser Zeit und ich würde sagen, los geht's, oder?
Gern.
Wir haben besprochen, dass so, wir teilen es ja mit der Moderation, dass ich mal so ein bisschen zum Warmmachen losschieße und einen Podcast machen. Aber Moritz, vielleicht erzählst du mal, wie kam bei dir die Entscheidung dazu, im Bereich Marketing, Kommunikation deinen Berufsweg quasi einzuschlagen, parallel zu einer halbprofessionellen Sportlerkarriere? Du hast es mal in deinem Buch so schön formuliert, nebenbei Weltklasse. Also nebenbei Weltklasse, aber eigentlich hast du ja auch hier studiert und gelernt. Erzähl mal die Überlegung, warum bist du eigentlich bei uns gelandet?
Also ganz einfach, bei euch bin ich eigentlich hauptsächlich gelandet, weil du mich über einen Kontakt angeschrieben hast und ich BWL in Hamburg studiert habe und das überhaupt nicht funktioniert hat. Und dann dieses so verschultere duales Studium mit aber einem Unternehmen, was mir zu dem Zeitpunkt die Freiheiten gegeben hat, versprochen hat und auch gegeben hat, mich eben auf den Sport zu konzentrieren, dass die Kombination funktioniert, war für mich Jackpot, weil aus verschiedensten Gründen, zum einen, weil ich für die Uni dann wieder einen anderen Drive entwickeln konnte, um dieses rein selbstorganisatorische, das lag mir einfach mit 21 noch nicht. Und gleichzeitig, wie gesagt, dieser volle Fokus auf die sportliche Karriere und nebenbei noch reinschnuppern zu können in die Berufswelt, das war für mich die perfekte Kombination. Das wusste ich natürlich damals nicht, aber rückblickend war das.
Ich wusste das natürlich damals schon. Nein, es war ein Versuch für uns alle. Du wusstest damals ja auch schon, ich weiß nicht, ich habe eine Zahl im Kopf, du musst mich korrigieren, ob die stimmt, aber im Jahr warst du allein 100 Tage, ja, irgendwie mit der Nationalmannschaft auch hattest du zu tun, ne? Nicht immer den ganzen Tag, ja, aber 100 Tage, an denen du irgendwas im Leistungszentrum hier in Hamburg oder aber Reisen oder Turniere, also du hast quasi zwei volle Jobs nebeneinander gehabt.
Ja, also das ist ja auch das, wo ich manchmal so ein bisschen so Duschrei-Moment zurückdenke, weil es fast schon sich für mich oder mir witzig vorkommt. Ich war ja eigentlich damals hier nicht wirklich zu gebrauchen im Unternehmen als Auszubildender in der Form, wie man jetzt hier andere Auszubildende gleichzeitig eingesetzt hat. Ich bin da mit so einer gewissen Naivität rangegangen, habe das gar nicht so richtig an mich rangelassen, aber in der Retrospektive ist mir das schon sehr klar. Und ich habe ja auch mit einigen Kollegen von damals oder Vorgesetzten von damals auch danach noch super viel und nett Kontakt gehabt. Da haben wir auch drüber gelacht. Das ist aber eben so, wenn man Spitzensportler als Unternehmen unterstützt, dann ist das eben so, dass die tatsächliche, Nutzungsmöglichkeiten, wenn man das so sagen darf, für das Unternehmen durchaus begrenzt sind, weil wie du sagst, es waren tatsächlich nicht nur 100 Tage, mit denen ich involviert war, sondern wir waren im Schnitt 100 Tage im Jahr weg.
Sogar das.
Und dazu kam dann noch das Training an den Tagen, wo ich da war, wo ich irgendwie morgens von 8 bis 10 Training hatte und dann ins Büro gekommen bin. Und das war, ich habe das damals nicht so empfunden, aber es war im Nachhinein schon schwierig, weil sowas kannst du, sehe ich ja heute in meinem eigenen Unternehmen, das ist total schwer, das auch im Unternehmen überhaupt überhaupt so zu kommunizieren und da diese Sonderstellung auch irgendwie zu verargumentieren. Insofern, da bin ich der ganzen Crew und der ganzen Gruppe und allen, die daran beteiligt waren, schon sehr, sehr dankbar. Das hat damals, es war zwar bestimmt für viele auch nicht leicht, auch für mich teilweise nicht leicht, aber das war schon ein wesentlicher Win-Faktor für mich in meinem Upbringing, ja, zum, was ich heute bin.
Wie hast du es damals wahrgenommen, Henrik? Du hast es ja auch mitverfolgt.
Naja, ich finde das aus heutiger Sicht, ne, rückblickend, führt uns das zu so einem ganz interessanten Punkt zu sagen, was hat eigentlich einen Wert? So. Und wir quantifizieren jetzt ja, ne, reden über 100 Tage, 150 Tage oder. Und ich finde aus heutiger Sicht, würde ich sagen, jeder bringt das rein, was er reinbringt. Und ich weiß, ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo du, Moritz, Dinge gesagt hast, beigetragen hast, ohne vielleicht auch selber zu wissen, was du da gerade sagst oder mit ins Meeting oder so reingibst, wo ich dachte, ah, stimmt, das kann nur er. Ah, er redet, ich weiß eine Situation, dass du sagst, ja, aber für dieses Thema, was ist denn der Matchplan jetzt für das Thema? So, wie stellt ihr euch denn auf eigentlich, ne? Wie ist die Idee? Da dachte ich mir, ah, guck mal an. Oder ich erinnere mich an eine Sache,
ja, da was der Gameplan fürs Meeting
auch noch, ja. Eine Präsentation-Rehearsal, aber dazu gesagt, ich kann das nicht so, wie ihr das macht, ich kann mich da nicht vorstellen und dreimal die Präsentation runterbeten, ich brauche halt so eine, ich habe einen Plan und ich brauche mal eine Grundanspannung und dann muss ich neu reingehen. Und das sind so Aspekte, die so ganz interessant sind. Und wenn mir auch ist, gehe ich noch weiter, wenn ich jetzt auch darüber rede, diverse Teams, die nicht so homogen sind und so weiter und so weiter. Und genau das ist es, finde ich. Also jemand bringt etwas rein, was jetzt nicht von Montag bis Freitag am Schreibtisch sitzen ist, sondern einen anderen Impuls halt eben reinbringt, der wieder was anderes macht, ne? Und trotzdem ist natürlich die Herausforderung, ja, dass es fair bleibt, dass der eine ist, macht ein Länderspiel und der andere macht die Jobverwaltung, ne? Dass es natürlich trotzdem eine Balance kriegt. Das ist, glaube ich, klar. Das haben wir damals aber, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt, dass man sich eher gemeinsam freuen konnte. Und alle Beteiligten, glaube ich, auch um die spezielle Situation wussten. Und dann geht's auch, finde ich, wenn man das Bewusstsein dafür hat, ne?
Ja, ja, finde ich gut. Schön, dass du es mal von der Warte siehst. Lass uns ruhig ein paar Jahre schnell nach vorne spulen. Du bist dann gegangen, hast noch extern Wirtschaftspsychologie studiert, bist zweimal Olympiasieger geworden, noch auf verschiedenen Untergründen, Halle, Feld, mehrfach Europameister, Weltmeister in der Halle, Weltmeister auf dem Feld, warst du ja schon, als du zu uns gekommen bist. Und bist dann vor deinen dritten und letzten Olympischen Spielen auf mich zugekommen, hast gesagt, Mensch, Michael, du hast doch damals gesagt, ich kann wiederkommen. Ich würde gern so ein Jahr vor Ende meiner internationalen Karriere wieder anfangen, halbtags, weil ich Angst habe, danach in ein Loch zu fallen. Und ich möchte anfangen, mir langsam mein berufliches Standbein aufzubauen. Und die ganze Agentur, ich habe das damals mit meinen Partnern und Partnerinnen besprochen, fanden das toll, fanden dich als Mensch, hatten alle, die dich kannten, in gute Erinnerungen und alle, die dich noch nicht kannten, kannten aber die Geschichten über dich. Und dann bist du zu uns gekommen, bist Leiter Sportmarketing geworden. Wir haben ein paar wilde Projekte zusammen gemacht, Bewerbungen, Olympische Spiele in Hamburg. Vielleicht können wir da drei Sätze gleich mal zu verwenden, wie die Zeit für dich war. Wir haben die Marke der Olympiamannschaft gemeinsam kreiert. Genau, vielleicht wollen wir auf den Aspekt nochmal gehen und bevor wir dann auf dein Wirken in den letzten 7 Jahren kommen.
Sehr gern sogar, weil ich das war eine ganz entscheidende Zeit, auch prägende Zeit für mich aus verschiedenen Gründen. Zum einen, also genau, ich hatte die größte Angst, dass ich als Athlet irgendwie nach der Karriere so von 100 auf 0 falle oder andersrum von 0 auf 100 in die neue Berufswelt rein muss, was ich immer als große Gefahr gesehen habe, aus verschiedensten Gründen. Zum einen, weil man dann irgendwie von 0 anfängt, sich das alles aufzubauen. Zum anderen aber auch, weil es natürlich finanzielle Aspekte hat. Ich wollte nicht so ganz von dem, was da beim Hockey übrig blieb, auf 0 fallen, um dann wieder von vorne anzufangen. Deswegen war mir das wichtig, vorher irgendwie schon einzusteigen, auch wenn das inhaltlich vielleicht viele nicht so nachvollziehen können, weil man vor Olympischen Spielen jetzt vielleicht nicht als unbedingt oder nicht viele zumindest unbedingt einen 20-Stunden-Job irgendwo anfangen würden, der ja auch nicht unintensiv war. Also das war so der eine Aspekt. Und dann der zweite, warum das für mich so prägend war, weil ich glaube, dass das eine richtig gute inhaltliche Idee war für eine Werbeagentur weitestgehend. Ich glaube, dass nicht der richtige Zeitpunkt war und in der Gesamtkonstellation der Agentur rückblickend nicht der richtige Moment war, das zu machen. Und ich glaube, dass es auch deshalb gescheitert ist, weil also nicht gescheitert im Sinne von, dass es jetzt irgendwie keinen Spaß gemacht hat oder dass es irgendwie, aber es ist einfach auch wirtschaftlich faktisch gescheitert in dem Sinne, als dass die Sachen, die wir gemacht haben, die Projekte, die wir gemacht haben, die waren toll, aber wir haben es nie geschafft, das Thema in der Firma zu dem Zeitpunkt Think und in Klammern Love so zu etablieren und integrieren, dass wir daraus sozusagen, ich sag mal, so ein eigenes Profit Center gebaut haben, wo man sagt, da sitzt irgendwie jetzt die Expertise für ein Thema, so wie das ja sonst auch an anderen Funktionen innerhalb der Agentur war, und die nehmen wir jetzt mit auf die Reise, wenn wir bei dem Kunden das Thema Sport bespielen oder bei dem Kunden das Thema Sport bespielen. Ich glaube, da haben wir einfach, ich war nicht weit genug, ich war überhaupt noch nicht in der Lage, das in der Form so aufzubauen, und ich glaube, die Agentur war auch noch nicht weit genug, das Thema so als eigene Unit so zu sehen, dass man es wirklich mitnimmt. Und dadurch war es eigentlich so ein bisschen mein Hauptlearning, dass es spannend war, man ein bisschen außen vor, man saß so ein bisschen wie so ein Satellit eigentlich an der Agentur dran. Und das hat dann da auch dazu geführt, dass das sich so nicht durchsetzen konnte. Aber für mich total prägend, weil ich natürlich unglaublich viel Erfahrung sammeln konnte in diesem Aufbau. Und auch ich hatte ja auch ein paar Mitarbeiter, die wir da irgendwie dann versucht haben zu führen und so weiter. Und das war für mich mega prägend. Und das direkt zum Start sozusagen der beruflichen Karriere.
Also was den anderen Teil ziehe ich mir an. Den will ich nicht auf der Agentur lassen. Ich habe damals, glaube ich, zu viele Themen gleichzeitig angezündet. Ne? Also Social-Media-Agentur gründen, eine Specialized Agency für einen Kunden bauen, in neue Länder gehen. Also ich habe einfach mein Talent, Dinge aufzubauen, anzuschubsen und so weiter, etwas ungezügelt gelebt. Das weiß ich heute, seitdem ich mich mit den Blindspots meiner Talente beschäftige. Also können wir uns zusammen teilen, warum das vielleicht nichts geworden ist. Ich glaube aber, wenn bestimmte Aspekte, also zum Beispiel die Bewerbung, wir haben ja damals uns gegen 100 Unternehmen in der ganzen Welt durchgesetzt, die sich beworben haben für die Bewerbungsstrategie Hamburg Olympische Spiele. Und das Spannende war, wir haben uns da im mehrstufigen Prozess durchgesetzt, damals ja auch unterstützt von deinem heutigen Co-Geschäftsführer Christian Tötzke, gegen Unternehmen, die das schon ganz oft gemacht haben. Wir waren die letzte deutsche Firma im Finale. Wir haben das selber ja noch nie gemacht, aber wir haben das gewonnen. Aber zwei Wochen später nachdem wir es gewonnen hatten, den ersten Workshop hinter uns hatten, hat dann die Stadt Hamburg das Referendum gemacht. Wenn dieses Referendum anders ausgegangen wäre und wir hätten dieses Projekt machen dürfen, würden wir beide vielleicht jetzt im Organisationskomitee der Olympischen Spiele Hamburg sitzen, die acht Wochen beginnt.
Hundertprozentig. Also ich meine das auch ganz ausdrücklich, was ich meine mit nicht erfolgreich, war nicht in Bezug auf die Projekte, die wir gemacht haben. Es war nur in Bezug auf die Integration dieser Unit innerhalb der bestehenden Gesellschaft und Struktur oder Agentur hier. Das war nicht erfolgreich. Nee. Die Projekte, die wir gemacht haben, die waren mega Spaß gemacht.
Richtig, auch Timing und so weiter. Aber es ist, manchmal kann so ein Projekt dann, selbst wenn es in der falschen Phase kommt, trotzdem ein Momentum kriegen. So. Ja. Dann sind wir zusammen so ein bisschen, haben wir gesagt, weil die Agentur auch gesagt hat, Mensch, Moritz, wir hätten dich gerne hier so eigentlich als Leiter Neugeschäft, bleib doch hier und wir lassen das mit dem Sport. Haben wir dann gesagt, nee, dann, da war die Agentur ja auch großzügig, hat gesagt, komm, dann nehmt ihr das mit, das Thema. Und dann begann im April 2017 ja ein neues Kapitel, und über das sollten wir jetzt sprechen.
Aber ich würde Hendriks Meinung trotzdem noch mal interessieren.
Ich lausche euren das klingt jetzt gemein, weil ich sage alten Geschichten, nicht wahr?
Ich dachte, er wäre eingeschlafen.
Nein, ich wollte euch mal sprechen lassen, euch beide. Aber ich habe jetzt mal eine Frage,
hau aus.
Die seit langer Zeit immer schon stellen wollte, weil man es so selten im Umfeld mitbekommt. Wie hast du es empfunden? Und nimm mir mal ruhig die Phase, die du besprochen hast. Ne? Ich finde das wahnsinnig spannend, persönlich für dich als Mensch. Du hast jetzt, wir haben ja alle verschiedene Rollen. Wir haben unsere Jobrolle, wir sind Freund, wir sind Verwandter, wir sind Familie und so weiter und so weiter. Und bei dir kommt ja eine Rolle dazu, die so extrem ist. Du bist ja, in deinem Sport eine Legende, bist Kapitän und Olympiasieger und bist da, all das. Und hast da ja eine ganz andere Rolle und gehst dann auf einmal am Montag oder wann auch immer in so ein Büro rein. Und das ist aber ganz anders. Wie war das da? Also auf der einen Seite hast du eine Rolle, wo du so eine maximale Dominanz hast und Klarheit und du sagst den Leuten, wo es lang geht, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kommst du in etwas rein, das selber gesagt, wo du der Rookie bist, wo du noch keine Erfahrung hast, wo du höchstens intuitiv Dinge machen kannst. Wie war das so? Wie hat es jetzt angefühlt? Wie war das?
Ja, ist wirklich eine schöne Frage, weil es prinzipiell genau sozusagen mein Daily Struggle ist, aber gar nicht so in dem Sinne, dass ich jetzt auf der einen Seite diese positiven Erfolge aus dem Sport und jetzt habe ich das hier nicht, sondern eher, dass ich glaube, in der Zusammenarbeit und im Zwischenmenschlichen mit den Kollegen hier, ich glaube, da eher die Diskrepanz entstand dadurch, dass viele mich vielleicht so eingeschätzt haben oder so wahrgenommen haben und dachten, ah, jetzt kommt der, den du gerade beschrieben hast. Und dabei kam einfach nur der Mitarbeiter im Fahrstuhl hoch. Und ich glaube, teilweise hat das zu einer Distanz geführt, auch mit Kollegen, die von meiner Seite zumindest so nicht gewollt war, weil ich mich in der Definition, in der Rolle nie gesehen habe. Hätte ich mich so gesehen, hätte ich ja nicht angefangen, kurz vor den meinen dritten Olympischen Spielen, wo ich irgendwie in einer Fernsehshow mitgemacht habe und frag mich nicht, hätte ich ja nicht angefangen, 20 Stunden in der Werbeagentur zu arbeiten. Also dann hätte ich mir, keine Ahnung, einen Thron gebaut und mich irgendwo auf die Mönckebergstraße gesetzt und Autogramme geschrieben. So und Ich wollte ja genau das. Also ich wollte ja genau das, dass ich eben, weil ich wusste, dass mein restliches Leben auch genau so sein wird. Ja. Dass es gibt so einen legendären Satz, zumindest für mich, den hat auch ein nicht wahnsinnig schlauer Mensch gesagt, deswegen werde ich ihn auch nicht zitieren, aber der hat gesagt, so der Tag, an dem du dein Karriereende verkündest, ist der Tag, an dem die Bild-Zeitung nicht mehr dich anruft, sondern du die Bild-Zeitung. Kommt logischerweise aus dem Fußball, der Spruch. Aber das war mir immer schon klar, unabhängig davon, dass die Bild-Zeitung auch vorher nicht bei mir angerufen hat. Aber inhaltlich, von der Logik her, finde ich das irgendwie schlau. Und das war immer was ich vermeiden wollte, dass ich irgendwie dass dieser Übergang so stark ist. Deswegen meine Antwort auf deine Frage ist so, ich habe immer versucht, genau diese Mauer eigentlich für mich gar nicht zu sehen. Und ich glaube, sie ist manchmal vielleicht so eher, aber so rübergekommen. Und ich, guck mal, es ist auch nach wie vor so, dass das Thema, mit dem ich mich am meisten beschäftigen muss im Privaten, ist, dass Leute mich häufig für arrogant halten. Also das kriege ich häufig gefeedbackt. Und es ist für mich total nachvollziehbar, dass das so rüberkommt, weil ich sicherlich vielen Menschen Unrecht tue, weil ich ihnen nicht die Aufmerksamkeit schenke, die ich ihnen vielleicht schenken sollte. Ich habe unglaublich viele Situationen, in denen ich Menschen sehe und das weiß, dass man sich irgendwann mal getroffen hat, aber es mir einfach nicht im ersten Moment einfällt. Das werdet ihr sicherlich auch kennen und dann eher auf Distanz schalte und dann höre ich zwei Tage später, dass jemand gesagt hat, oh Gott, der war so arrogant, der hat mich nicht mehr begrüßt. Dabei war es eigentlich nur eine unglaubliche Unsicherheit, weil ich mich nicht mehr hundertprozentig das zuordnen konnte. Also sind so verschiedene Themen, wo ich glaube, so eine Missperception manchmal da ist und da fühle ich mich manchmal auch missverstanden, aber das hat in der Phase sicherlich auch dazu geführt, dass da so eine gewisse Distanz teilweise entstanden ist, die ich gar nicht wollte.
Ich würde gerne eine Situation erinnern, das war ganz spannend, als Moritz 2008 in Peking das erste Mal die Goldmedaille bei Olympischen Spielen um den Hals gehängt bekam, haben wir das ja hier verfolgt. Ne? Wir haben das ja in der Agentur gesehen, die ganze Agentur hat teilgenommen und ich weiß noch, André Kemper hat zu mir gesagt, Michael, wir müssen aufpassen, dass das nicht das letzte Highlight in Moritz Leben bleibt. Ne? Weil es natürlich klar, wenn du als Sportler Weltmeister, Olympiasieger und so weiter bist, dann mehr geht da nicht als die beiden Titel. Hab ihn angeguckt, war echt erschrocken und sagte, ja, danke, dass du sagst. Ja, wir haben ja auch eine Verantwortung. So. Und dann kam Moritz wieder und dann setzte er sich mit der Goldmedaille um den Hals, weil alle die sehen wollten, an den Empfang, weil er eben als Azubi auch mal am Empfang sitzen musste. Und als ich das Bild sah, dass er sich da an den Empfang gesetzt hat und das auch gemacht hat, war mir total klar, okay, wir brauchen uns um den Mann keine Sorgen machen. Also der weiß schon, dass das, was er da gewonnen hat, wichtig ist und ein Highlight ist aber, dass er in dem neuen Thema sich irgendwie auch hinten anstellt und auch genauso benimmt wie die anderen in der Zeit, in der er da
Empfang
ist.
War geil, habe ich geliebt.
Aber ich finde es trotzdem, nicht zu unterschätzen. Ich finde, es gibt auch das, was unser Verstand, wir uns im Verstand überlegen und was du, finde ich, jetzt auch ganz nachvollziehbar beschrieben hast. Wie lange geht so eine Karriere? Was werde ich in der Karriere verdienen? Wie lange brauche ich noch? Und sowas sind alles so rationale Gedanken und trotzdem finde ich es beeindruckend, dass es offensichtlich geschafft ist, diese Demut zu haben und sagen, es ist aber wirklich so. Und nicht zu sagen, mach mal so, du hast ja eine Peer Group, in die kannst du reingehen und alle sagen, Moritz, geh nie wieder weg, es ist so toll, dass du da bist, erzähl uns alles, wie war das damals und so weiter und so weiter. Und da könntest du dich eigentlich mal reingehen und sagen, hier ist mein Safe Space und hier werde ich geliebt und jetzt muss ich nicht in so ein nerviges Neugeschäftsmeeting, wo ich gerade mal einen Abfuhr kriege und das fühlte man vielleicht so, dass er das andere Business ist. Ne? Also das finde ich deswegen schön, dass du es ausgeführt hast, weil ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, weil wir können uns ja nicht frei machen von dem, was wir fühlen. So, und auch wenn ich irgendwann denke, so, irgendwie nervt mich das doch, ich weiß nicht, ich müsste das, aber ich nerv's mich doch. Ich finde das ganz beeindruckend. Ich finde, wenn wir jetzt EM-Dinger, wie jung alle sind und in was für Position sie sind und wie viel Deltas es gibt zu anderen Lebenssituationen. Deswegen danke für die Ausführungen. Das war aus erster Hand mal zu hören, wie sich das so anfühlt.
Sehr cool. Und danke, Moritz, dass du mich angeschubst hast, dass jetzt Henrik mal was sagt. Ich mache trotzdem, weil ich jetzt ein bisschen der Timekeeper bin, ich schubse jetzt mal auf das Jahr 2017. Wir gehen quasi raus mit dem Thema Sport und haben in einem denkwürdigen Meeting zu dritt die Idee geboren, lass uns doch mal was mit Fitness als Wettkampfsport machen. Lass uns mal da anfangen. 2017 begann eine Story, die in diesem Jahr, ich will nur 3, 4 Highlights nennen, zum 5. Mal eine Weltmeisterschaft in einem Sport, den es vor 8 Jahren noch nicht gab, in Nizza gerade. Ein Blue Ocean Produkt, nämlich ein Fitness Race, eine Kombination aus Laufen und Fitnessübungen, ein Markt, den es vorher so nicht gab. Weltweite Sponsorenverträge in 30 Märkten, auf 5 Kontinenten, richtig viele Menschen, die das machen. Und du als Co-Founder und Co-CEO und auch CMO dieser Marke, das ist die Entwicklung, die du in 7 Jahren gemacht hast. Eigentlich hast du diese Raketenentwicklung, die du auch im Sport gemacht hast, innerhalb sehr kurzer Zeit, so zwischen 19 und 21 und dann bis Rio dann weiter. Nimm uns mal mit auf diese Reise. Wie ist diese Marke Hyrox entstanden? Was ist das eigentlich? Und dann können wir vielleicht so ein bisschen in die Details, wie man so eine Marke vermarktet, kommen.
Ja, und ich muss auch vorweg sagen, dass ich den Teil jetzt auch total spannend finde, weil ich es immer sehr interessant finde, mich mit Leuten auszutauschen über das Thema Marketing und Kommunikation für Marken, die sich da auch wirklich auskennen, weil, und Klammer auf sozusagen, wir haben ja, was du gerade geschildert hast, da will ich jetzt gar nicht nochmal drauf eingehen, aber im Grunde genommen beschäftige ich mich ja seit 7 Jahren damit, ein Produkt, um es mal ganz einfach zu halten, ein Produkt zu etablieren und auf den Markt zu bringen und vor allen Dingen erstmal zu erklären, was keiner versteht. Also so ging es los. Und ich habe total viele spannende Sachen aus dieser Marketing-, Kommunikations-, Werbewelt in den Jahren gelernt und mitgenommen. Und das eine große Thema, wo ich immer das Gefühl, wo ich mich fast alleine fühle mit dem Produkt, ist die Tatsache, dass wir so anders und disruptiv denken mussten im Bereich Storytelling oder allgemein Produkterklärung. Also du hast auf einmal ein Produkt, wo es nicht reicht, einen guten Film zu machen oder eine gute Headline zu finden, sondern du musst bereit sein, in eine Lifetime an Touchpoints zu investieren, die so lang ist, dass wir wahrscheinlich über 6, 7 verschiedene Kanäle und 6, 7 verschiedene Zeitpunkte von Touchpoints sprechen, bis die Person sich überhaupt damit anfängt zu beschäftigen, was das Produkt eigentlich ist. Und jetzt sind wir noch weit weg vom tatsächlichen Kauf oder Purchase, ja. Das heißt, da haben wir auch für gebraucht. Das ging damit los, was ist die perfekte Produktbezeichnung? Wir haben mal angefangen mit einem Claim, der hieß The Fitness Event for Everybody oder so. Fitness Competition kam dann. Dann haben wir festgestellt, dass überhaupt nicht auf die Marke einzahlt, weil wir sind überhaupt keine Competition, wir sind was ganz anderes. Dann haben wir wieder einen neuen Claim versucht, dann haben wir wieder so ein Core-Leitsätze versucht. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, wir müssen aufhören, in irgendeiner Form zu versuchen, Hyrox in irgendwelchen Assets, die wir machen, in kurzer Zeit zu erklären. Das kann gar nicht das Ziel sein. Aber wie bauen wir eine Strategie, in der wir in diese 6 Touchpoints investieren? Also wie bringen wir die Leute dazu, im Fitnessstudio damit in Kontakt zu kommen? Dann den Fitnesstrainer, der ihnen darüber erzählt. Dann bei Instagram was davon zu sehen. Aber nicht, das ist Hyrox, achtmal das, sondern Hyrox. Und wie können wir dann im 4., 5., 6. Schritt irgendwo, sagen wir mal, über einen CTA zu einer Landingpage kommen, die dir dann wirklich erklärt, wenn du wirklich Interesse hast, aber das musst du dann schon nachfragen, dann kannst du wirklich erfahren, was Hyrox ist. Und wir sind am Anfang total intensiv auf Conversion gegangen. Ja? Also wir haben irgendwie Paid-Kampagnen versucht und haben uns dann gewundert, warum die nicht konvertieren. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, natürlich konvertieren die nicht, weil die Leute verstehen ja nicht in einer 6-Sekunden-Ad auf Instagram, wir verkaufen ja keinen Snickers, so, sondern wir haben irgendwie ein total komplexes Produkt. Und heute, also jetzt langer Sprung und wir können gerne nochmal so über die Wege und verschiedene Sachen gehen. Und ich habe mich da auch ganz viel auch mit euch bekannten Leuten auch unterhalten, auch gerade am Anfang versucht beraten zu lassen. Und es war witzig, weil ich muss gestehen, dass das meiste mir nicht so richtig geholfen hat, weil wir einfach auch sehr schwer zu vergleichen sind, glaube ich. Aber würde mich auch mal interessieren, ob euch ein Produkt einfällt, was ihr vergleichen würdet von diesem Aspekt, weil man darf eben nicht vergessen, uns kannte, das wusste ja kein Mensch, nicht nur was Hyrox ist, sondern auch was Fitness Racing ist. Also du konntest ja nicht mal eine Analogie schaffen. Und ich vergleiche es heute. Wir haben eine total geringe Abbruchrate im Checkout-Prozess. Also wenn du es jetzt digital vergleichen würdest, liegen wir wahrscheinlich irgendwie bei 98-97%. Das heißt, wer sich, und das ist auch logisch, weil ich vergleiche das immer damit, dass ich sage, sich ein Hyrox-Ticket zu kaufen, ist ein bisschen wie sich ein Auto zu kaufen. Du hast eine unglaublich lange Consideration-Phase und überlegst dir, welches Produkt wähle ich oder welches Auto kaufe ich mir, und in diesem Fall traue ich mir das zu, mache ich das, gehe ich da
alleine, dahin, zu zweit in der Staffel.
Dann bereitest du dich irgendwie vor, dann sagst du dir, okay, in 4 Monaten ist da und da ein Event, krass, und dann sagst du dir irgendwann, okay, ich fühle mich bereit, ich kaufe mir ein Ticket, und dann sitzen die Leute eben da wie beim Autohändler, und die wenigsten stehen dann wirklich noch auf und sagen, ah, ich habe es mir doch anders überlegt, sondern dann bist du im Checkout-Prozess und die Leute kaufen. Und ja, das ist so von der, das zu verstehen und das auch zu durchdringen und die richtigen Mechanismen da reinzuschalten, an welcher Stelle wir sozusagen in dem Step oder den Touchpoints, die ich beschrieben habe, wo wir welchen Touchpoint mit welchem Content unterfüttern, und das war so krass lang und intensiv. Es hat 4 Jahre, fünf Jahre, wenn du Corona mitzählst, gedauert, bis ich da auch nur die slighteste Idee hatte, wie wir das strategisch wirklich aufbauen.
So. Ich kann das absolut erinnern, auch aus der Gründungszeit. Und was ich glaube, was uns am Anfang auch ein bisschen fehlgeleitet hat, war, wir haben ja Umfragen gemacht nach dem ersten Rennen in Hamburg 2017. Da haben dann 99% gesagt, ich komme wieder. Und 98% haben gesagt, ich bringe Freunde und Familie mit. Also wir haben ganz stark auch geglaubt, wir können sehr stark mit diesem Empfehlungsmarketing arbeiten. Ja, wir haben auch mitgebracht, aber nur weil jemand sagt, hey, da musst du mal mitmachen, da war ich auch, kommt dann auch noch keiner. Ne? Also das heißt, wir haben auch ein bisschen ein paar Hypothesen in die falsche Richtung gehabt. Und dann hast du selber jetzt ganz kurz Corona angesprochen, was natürlich alles nochmal durcheinander gemacht hat. Und da habe ich sehr bewundert, wie ihr es geschafft habt, das Produkt zu digitalisieren, also Challenges online zu machen, ne? Obwohl man ja online nicht rennen kann. Aber eine WM zu machen, nur der Besten, die 10 Besten, die dann unter Hochsicherheitsmaßnahmen gekämpft haben. Also ihr habt wirklich in der Zeit, wo ihr selber das Produkt nicht weiterentwickeln konntet, es digitalisiert und wahnsinnig viel in Community-Arbeit gesteckt. Also ich finde schon und glaube schon, dass diese große Fokussierung auch auf ganz viel Content erstellen, die eigenen Medien, die eigenen Kanäle aufzubauen, dass das auch extrem geholfen hat, oder? Würdest du es heute anders sehen?
Nein, auf jeden Fall. Also das ganze Thema Community-Building und unsere Social-Media-Kanäle sind reine Community-Kanäle. Wir verkaufen darüber keine Tickets. War immer schon die Policy relativ früh. Der Aufbau dieser Community ist einer der Kernwinner für das Produkt gewesen, keine Frage. Das war immer schon Hauptstrategie, ja.
Ich finde was es so schön zeigt, auch was du beschreibst, ne? Ihr kennt, wenn man bei ChatGPT eintippt, schreibt mir eine Social Media Strategie, und dass du die 5 Variablen zu berücksichtigen hast, dann ist alles richtig. Nee, das ist nichts falsch, aber auch manchmal nichts richtig. Und das ist ganz gut, was du sagst, finde ich, wie echt mal hingucken und sich die Frage stellen, auch über einen Zeitraum, was ihr gemacht habt, worum geht's eigentlich? Und lass uns mal drüber nachdenken, bevor wir einen Chart machen, lass uns mal drüber nachdenken, worum geht's eigentlich? Warum kommen die Leute? Was ist die Magie? Was haben wir? Und so weiter, ne? Und das finde ich ganz wichtig, und das entledigt man sich vielleicht manchmal, wenn man zu mechanisch raufguckt und sagt, ja, das ist der Sales Funnel und so ist es, und dann hast du die und die Werte und die und so weiter zwischen den Stufen, dass es dann halt manchmal doch nicht funktioniert, dass man dann halt doch nochmal immer wieder raufgucken muss, ne? Und das finde ich auch, wenn man heutzutage sich überlegt, wie baue ich eine moderne Marke, so, und wir wissen alle, vor 20 Jahren, 10 Jahren war Markenführung alles doch anders, ne? Dass man wirklich raufguckt und sagt, welcher Kanal, das klingt jetzt in der Binsenweisheit, ich weiß, ne? Aber immer wieder raufgucken und sagen, weil du gesagt hast, wo kannst du keine Conversion machen, ne? Oder wo habt ihr kein Ticketing? Genau darauf zu gucken und sagen, wofür ist dieser Kanal? Was wollen die Leute von mir? Und wo verliere ich sie und wo bricht es sofort ab, wenn du in die falsche Richtung gehst? Das finde ich ganz interessant zu hören in so einem komplexen Produkt, was es vorher nicht gab und was man auch eben neu erzählen musste, ne?
Ja, und ich wollte gerade sagen, ich habe genau das gemacht vor 1,5 Jahren, als ChatGPT aufkam. Ich genau spaßeshalber genau das gemacht. Hier, schreib mir doch mal die beste Social Media oder insgesamt Marketingstrategie. Und es waren so alles Buzzwords und alles, war alles nicht falsch, wie du sagst, aber es hatte alles nichts mit unserer Brand zu tun. Und wir haben so interessante kommunikative Marketing-Situationen oder Touchpoints, wie zum Beispiel das Gym. Du hast auf einmal einen analogen Touchpoint, der mit Abstand der wichtigste Marketingkanal für uns ist.
Sag mal, wie viele ihr da habt als Partner.
Jetzt unabhängig von den 4.500 globalen Gyms, die eine Affiliation von HYROX haben, nein, aber du hast im Gym streuverlustfrei deine Zielgruppe. Hm. Also zeig mir mal einen Marketingkanal, wo du zu 100% Zielgruppe hittest. Ja? Ja. Und wie gesagt, da ist nicht einer dabei, der nicht theoretisch in Frage kommt. Das ist zumindest unsere These. Das ist ja fast, das gibt's ja nicht in der anderen Welt, ja, sag ich mal. Aber in dieser analogen Form mussten wir das erstmal durchdringen, dass das tatsächlich so ist. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was heißt das denn jetzt für uns operativ? Wie investieren wir in den Kanal, über welche Wege und wie kriegen wir die Leute? Da sind wir schnell über Ambassador-Marketing dazu gekommen. Wir brauchen natürlich also irgendwie die Fitnessstudio-Trainer, die da drin sind, weil die können die Geschichte, wir können ja nicht den ganzen Tag durch Fitnessstudio tingeln, haben wir auch gemacht am Anfang natürlich, aber dann haben wir schnell diese Gym-Community dazu geholt und sozusagen in den Gyms uns die Geschichten für uns erzählen lassen. Und dann hast du Community-Management angesprochen, natürlich auch ein ganz wesentlicher Faktor, um nachher dafür zu sorgen, dass diese Geschichten erzählt werden. Und diese verschiedenen Touchpoints, die aufzubauen über die Zeit und sich genau anzugucken, okay, was funktioniert nicht, warum kommen die Leute, woher erfahren die Leute von dem Produkt? Das im Gesamten war die ganz, ganz große Herausforderung für uns aus der Marketingperspektive. Ja.
Du hast vorhin im Vorgespräch, Moritz, hast du, als ich so nach dem zentralen Erfolgsfaktor gefragt habe, gesagt, Produkt, 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 Produkt. Und mir ist jetzt in der Zwischenzeit ein Buch eingefallen, auf das ich vorhin nicht gekommen bin. Das heißt Baked In, Creating Products and Businesses That Market Themselves. Das ist von Alex Bogaski, von Crispin Porter Bogaski. Und ich finde, das ist euch gelungen. Also ihr habt ein Produkt erschaffen, was so stark ist, was so eine starke Strahlkraft hat, dass wahrscheinlich die Entscheidung, so viel Geld auch in den Look and Feel des Produktes, ne? Ich kann das mal erinnern, erster Wettbewerb, 12 LKWs, um das Zeug dahin zu fahren, alles gleich professionell produziert, nicht sagen, nee, wir machen mal so einen Testwettbewerb mit so ein bisschen luschigem Zeug, sondern nee, das war gleich so gemacht, dass es eben für ganz viele Wettbewerbe halten soll. Das heißt, diese volle Fokussierung auf das Produkt in einem Markt, den es vorher so nicht gab, mit einem ganz hohen exekutionalen Erfolg, also Faktor, ne, wo man sagt, das muss alles stimmen, die Leute müssen ihre Zeiten haben, es muss eine Experience sein mit geiler Musik und so weiter. Ich glaube, das ist schon der ganz, ganz großer Faktor. Und das gehört, der Produkt gehört zum Thema Marketing, ne? Also.
Nein, das Produkt ist das wichtigste Marketing-Tool, was wir haben. Also es bleibt immer, ist immer noch so, dass wir das große Ziel auch für Partner, Sponsoren und so, ist immer, die Leute zum Event zu kriegen, weil wir können das 100.000 Mal erklären und versuchen zu erzählen. Wenn die Leute es nicht einmal live gesehen haben, ist es wahnsinnig schwer, ihnen zu erklären, was HYROX ist. Insofern ist das Produkt ist der Driver von allem, aber die Frage ist dann eben, nachher reicht es eben nicht nur, das Produkt zu haben, weil damit kannst du nicht skalieren, sondern du musst dann eben auch in einer gewissen Form es schaffen, die Geschichte dieses Produktes über andere Kanäle zu erzählen. Und da haben wir, glaube ich, in den letzten 2 Jahren einen Riesenschritt gemacht, belegt durch das Wachstum, sondern auch die Art und Weise des Storytellings hat nochmal wirklich ein ganz neues Level genommen. Und aber nochmal, aus dieser Marketing-Bubble, guck mal, wir haben zum Beispiel außer dem einen Anfang, den ich vorhin gesagt habe, den einen Testcase, ich habe noch nie einen Euro für Paid Media ausgegeben. Weltweit, nicht einen einzigen Cent. Wir haben mal so Content-Posts mit Geld verlängert, um die Reichweite zu erhöhen. Aber wir haben noch nie das klassische, sag ich mal, Performance-Driven irgendwie eine Ad geschaltet und auf irgendwas optimiert. Da fangen wir jetzt mit an, weil ich jetzt einen Zeitpunkt habe, an dem ich der Meinung bin, dass durch die Awareness und durch die, ich sag mal, wir haben jetzt, der Funnel ist jetzt so weit aufgemacht, um in dieser Marketing-Speech zu bleiben, dass du jetzt schon in einer gewissen Form anders auf Conversion optimieren kannst, weil wir eben unsere Events alle ausverkauft sind. Das heißt, du kannst die Leute dadurch triggern, alleine schon durch Sold-Out-Event, kauf dir jetzt dein Ticket oder nicht. Dann kannst du mal so 2 Wochen so eine Kampagne laufen lassen und das vereinfacht dir die Direct Conversion. Ja, das funktioniert. In der Vergangenheit hat das einfach nur zu Verwirrung geführt. Das Geld hätte ich anzünden können, weil es war viel wichtiger für uns, erstmal dafür zu sorgen, dass ich einer großen Gruppe von Menschen erkläre, was da ist, was das überhaupt ist, anstatt einer kleinen Gruppe von Menschen, die es wissen, direkt über diesen Kanal zur Conversion zu treiben. Und das finde ich super spannend, weil ich, und da habe ich ja vorhin einmal gefragt, oder die Frage nochmal zu wiederholen, ich habe nicht viele Produkte insgesamt im Kopf oder jemals gefunden, die man so vergleichen kann, weil dieser Aspekt, das gab es noch nie, ist halt super schwer zu kopieren, ne? Also in einer anderen Marke, weil meistens zumindest das Produkt klar ist. So. Und ich glaube, das ist auch das, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat, auch mit Leuten aus dem Marketing zu diskutieren oder aus der Werbung zu diskutieren, weil ich immer natürlich viele Ideen gepitcht bekommen habe oder hier, ihr müsstet mal da. Und ich habe auch wir haben vieles ausprobiert, aber ich muss gestehen, dass ich bei den meisten Sachen wirklich dazu gekommen bin, dass ich gesagt habe, ey krass, das ist für uns einfach wirklich anders. Ja. Wir sind da nicht so vergleichbar.
Nein, das ist, ich glaube, die Entscheidung, das Geld dann eher in den Produktion hochwertigen Contents, den ihr auf euren Social und eigenen Kanälen gespielt habt, dass das auch eine gute und richtige Entscheidung war, den dann auch wieder die Community geliked, geshared und so weiter, also aus Owned und Earned Media zu setzen, statt auf Paid Media, das war, glaube ich, richtig. Die Frage, die gärt bei mir seit der Zeit, ich habe natürlich nur die billige Antwort, ihr seid mit Iron Man vergleichbar, mit dem riesen Unterschied, dass Iron Man jahrelang ein Event war, was nur auf Hawaii stattgefunden hat, bevor daraus eine weltweite Bewegung und Firma wurde und ihr dieses Thema ja nach einem Event in Deutschland, einer Saison mit mehreren Events in Deutschland, wir damals den Sprung über den Teich nach Amerika gemacht haben. Das heißt, ihr seid Iron Man im Zeitraffer. Das wäre meine Antwort.
Ja, sage ich nicht nein.
Nicht die beschissenste Antwort, ne?
Nee.
Hast du ein Produkt, was dir einfallen würde?
Henrik? Nee, ich denke gerade drüber nach, aber ich finde es irgendwie so schön, dich darüber reden zu hören, Moritz, weil ich nehme fast mal die Sprache Produkt weg, ne? So, wenn ich denke in anderen Sportarten, habe ich gerade drüber nachgedacht, wie sind andere Sportarten entstanden, ne? Und die formen sich, haben Zeit, Raum, bilden ihre eigenen Legenden und so weiter. Und ich finde schon eine Herausforderung, etwas zu nehmen und zu konstruieren, ne? Also nicht falsch verstehen, aber doch relativ, ja, auch aus dem Verstand raus etwas zu konstruieren, zu sagen, das ist jetzt eine neue Sportart, die ist für dich. Und ich finde, deswegen ist, glaube ich, das Knifflige so eine, es braucht ja auch alles, die Menschen wollen gewisse Dinge selber entdecken. Es ist ja kein, ich gehe jetzt nicht zum Wrestling oder es ist ein Event, sondern ich will ja selber partizipieren, ich will das mögen, ich will Fan von irgendwas sein und so weiter und so weiter. Ne? Und wenn man es aber nicht hat, und da gibt es aber ganz viele Beispiele, wenn es halt kalt wird, ne? Wenn halt versucht wird, eine Sportart überzukommerzialisieren und ich bleibe bei deinem Beispiel, Moritz, zu viel Pay zu machen und zu viel von mir zu wollen und zu viel Zweit- und Dritt- und Feed-Verwertung zu machen, da denke ich schnell, oh, ja, ich weiß auch, das ist jetzt eine Marketingmaschine, ne? Deswegen finde ich das ganz interessant zu hören, wie so eine Balance kriegt zwischen dem, was es ja ist. Also es ist ja ein Sport, es ist ja Faszination, Freude, Emotionen, Körperliches und so weiter. Und es ist ja nicht irgendwie irgendwo Produkte produzieren lassen und die möglichst gut im Funnel wegholzen, ne? Und deswegen finde ich das so ganz interessant zu hören, wie das auch seine Zeit braucht vielleicht auch, ne? Bis überhaupt mal was sein kann. Und dein Big Beispiel, Michael Iron Man. Ja, also das ist schon jetzt irre, finde ich, wie ihr in so einer kurzen Zeit das hingekriegt habt, dass die Menschen das auch selber spüren, glaube ich, ne? Und nicht nur denken, ich bin jetzt nicht irgendwie von einem Großkonzern in der Eventreihe. Also das darf es ja nicht sein. Und deswegen gibt es gar nicht so viele Beispiele, finde ich, dass ihr also in so einer kurzen Zeit geschafft habt, so was Organisches zu schaffen.
Ne. Ne. Im Sportbereich kenne ich nichts. Ja, es gibt sicherlich mal irgendwelche Fitness-Trends, die dann irgendwie schnell mal um die Welt gegangen sind, aber auch so schnell wieder weggegangen sind. Aber die anderthalb Jahre nach der Gründung einer neuen Sportart, die Frechheit zu haben, eine eigene Weltmeisterschaft abzuhalten, und das Ganze wirkte null irgendwie lächerlich, sondern es wirkte ambitioniert. Das fühlte sich an wie eine Weltmeisterschaft. Und das, ich glaube, dieser Mut, auch früh an das Produkt zu glauben, zu sagen, das ist ein Markt, das muss man sich noch auf der Zunge zergehen lassen. Das ist der größte, Fitness ist die größte organisierte Sportart, Klammer auf, Mitglieder, ne, mit Mitgliedern, die dafür monatlich zahlen, der Welt. Dann kommt Laufen dazu, das ist die größte Sportart überhaupt. Und die beiden Sachen zusammen hatten keinen wirklichen Äquivalent im Wettbewerbskontext. Und das in diesem Blue Ocean sich zu trauen und dann zu sagen, okay, wir müssen aber auch schnell, und nicht nur zu trauen, sondern die Angst zu haben, wenn wir das nicht schnell machen, macht es schnell ein anderer. Das war, glaube ich, so.
Ja, und ich sehe das jetzt auch nochmal zu dem, was Henrik gerade gesagt hat, dass ich sehe das halt jetzt in jedem Markt. Ne? Also wir haben das ja irgendwann mal in Deutschland angefangen, so mit der Kommunikation, und jetzt inzwischen machen wir ja die gleiche Kommunikation, ich glaube, zum 35. Mal in einem anderen Land. Und das musst du ja auch, weil das sind sehr lokal getriebene Strategien, gerade in der Kommunikation. Ne? Da unterscheiden sich Länder extrem. Es ist ganz witzig, wie wir das so clustern und kategorisieren inzwischen, weil wir unterscheiden da wirklich die Strategien zwischen so, ich sag mal, sehr zentralisierten Ländern. Für uns ist ein zentralisiertes Land zum Beispiel ganz extrem England, weil in England alles sternförmig aus London funktioniert. Das ist in Deutschland zum Beispiel total anders. Deutschland ist eher ein Satellitenmarkt aus unserer Perspektive oder so, wie wir den Markt nehmen. Frankreich wiederum ist sehr mehr zentralisiert. Durch Paris, genau, hat ein paar Satelliten drumherum, aber ist auch relativ zentral. Italien ist total Satellit. Wenn du jetzt nach Asien gehst, wird es noch extremer, und die jeweiligen Strategien pro Markt haben eine einzige oder eine Sache, die überall gleich ist, und das ist, du brauchst überall genau die gleiche Anzahl an Touchpoints, um wieder in dem Funnel-Thema zu reden, die Leute da irgendwie so reinzugießen, dass sie irgendwann vielleicht mal für dich ein Value kreieren. Und das ist super interessant, weil natürlich, wir werden jetzt, sage ich mal, in einigen Ländern durch die Kombination an Touchpoints werden vielleicht mal auch einzelne Touchpoints übersprungen. Ja? Also nehmen wir mal Australien als Beispiel. Australien ist sehr UK-dominiert. Dadurch hast du den ersten und zweiten Touchpoint manchmal in einem, weil da schon der Bruder, der in London lebt, mitgemacht hat und man dem schon auf Social Media verfolgt hat, und dadurch brauche ich den nicht mehr Hyrox von vorne zu erklären. Ja, natürlich ist diese Entwicklung da, aber inhaltlich bist du trotzdem in genau der gleichen Explanation und Consideration Phase, wie wir es in allen anderen Märkten auch sind. Das unterscheidet sich wirklich in keinem Markt irgendwie von einem anderen. Und das finde ich total spannend, weil das ja letztendlich heißt, dass die Strategie überall mehr oder weniger die gleiche ist. Sie muss nur angesteuert oder ausgesteuert sein auf den jeweiligen Markt mit anderen Focus Points. Aber die Strategie und vor allen Dingen auch der Content kann weitestgehend, das Storytelling letztendlich, kann weitestgehend in allen Märkten sehr, sehr vergleichbar sein. Und da, glaube ich, sind wir dann doch wieder auch anderen Produkten und also den Themen, die ihr macht, mit globaler Kommunikation letztendlich, sind wir dann auch wieder näher, weil natürlich muss man die lokale Kommunikation anpassen, aber es ist ja schon mal ganz angenehm, wenn man nicht die komplette Strategie pro Markt immer wieder von vorne erfinden muss. Und das hat natürlich gedauert, das Learning mussten wir auch erstmal machen, aber so ist es jetzt so, dass wir in Hongkong eine sehr, sehr vergleichbare Kommunikationsstrategie haben wie in Tokio oder eben auch in London. Und das finde ich super interessant an der Brand oder an dem Produkt an sich.
Lass uns nochmal über eure Partnerunternehmen, also Sponsoren, sprechen. Euch sind dieses Jahr einige weltweite Unterschriften gelungen. Puma und Red Bull, schon langjährige Partner, beide vom ersten Event an, aber mit unterschiedlichen regionalen Abdeckungen und jetzt mit weltweit Verträgen. Ihr habt die Fitnessmarke von Chris Hemsworth, den Hollywood-affinen Menschen bekannt als Superheld. Was hat er nochmal gespielt? Welchen Superheld?
Thor.
Der hat die Marke Center, also eure ne, Gewichte, Kettlebells, all diese Sachen, Gewichtsschlitten kommen von ihm. Ihr seid da jetzt auf einem richtig guten Weg. Wie hat sich das entwickelt, Sponsoren? Ist wahrscheinlich genau dieselbe Geschichte. Nicht sechs, sondern 60 Kontaktpunkte, bis man dem Sponsor erklärt hat, was es ist, ne?
Ja, jein. Also ich würde da eher sagen, das heißt, das ist alles eine Frage des Scales. Also wir haben schon am Anfang, ja, Puma war vor dem ersten Event schon Partner. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass da Partner nicht grundsätzlich einen Sinn gesehen haben, aber wir wissen auch, wie solche Entscheidungen gefällt werden. Du guckst natürlich da auf Zahlen, hast gewisse KPIs. Ich meine, du hast das mal für eine Automarke quasi alleine verantwortet. Welche Deals hättest du damals unterschrieben? Wahrscheinlich nicht die Hochrisiko-Cases von irgendwelchen jungen Sportarten, sondern da hat man eben klassisch Golf, Tennis, Fußball und Segeln gemacht so und Motorsport. Und so ist das auch heute noch. Du musst dann die Sporen, und das wussten wir aber auch vom Anfang, so blauäugig sind wir nicht reingegangen, dass wir nicht in Jahr 1 irgendwie einen achtstelligen Deal unterzeichnen, das war auch klar. So, und wir haben also im Grunde genommen die Entstehungsgeschichte oder der Growth an der Stelle in den Partnerships, das war immer klar, dass der vor allen Dingen über die Skalierung funktioniert. Und dass sobald das in einer gewissen Form skaliert, dass die Zahlen irgendwie repräsentationsfähig sind, dass wir dann auch andere globale Sponsorships unterschreiben. Und das ist halt jetzt passiert. Und das ist so ein bisschen für mich auch, das ist so meine, ja, das ist so der Teil, der mir am meisten Spaß macht. Ich weiß nicht, ob ihr das so, doch, könnt ihr hundertprozentig nachvollziehen, aber mir macht am meisten Spaß, dass ich vor 3 Jahren da saß und Leute zu mir gesagt haben, ja, Mensch, und mir, also 50.000 Follower auf Instagram ist nett und irgendwie die Reach ist nett und so. Und heute ich den Zahlen zeigen kann, wo sie so sagen, ja, okay, no-brainer, let's talk. Und zwar, und da spreche ich jetzt nicht von irgendwie kleinen Verträgen, sondern ich spreche, auf einmal verbringst du ein Wochenende mit Richard Tissier, dem CMO von Puma, und unterhältst dich wirklich 48 Stunden quasi ohne Pause über das nächste Jahr und wie wir zusammen irgendwie global Themen rocken. Und
oder machst zusammen mit dem CEO einen Hyrox Double.
Selbst das, genau. Und das macht einfach Spaß. Das ist so eine Entwicklung, die cool ist. Und ich habe früher immer auf die KPIs darüber gekotzt, weil ich immer gesagt habe, scheiße Mann, das nervt, dass alle so
driven sind. Sollen doch sehen, dass es geil
ist. Ja, warum sehen die nicht, dass es geil ist? Warum wollen sie alle immer Zahlen haben? Mhm. Und das hat mich auch genervt, weil ich hätte mir gewünscht, dass da noch mehr mutige Entscheidungen in den Marketing-Etagen gefällt worden wären damals. Aber Konjunktiv bockt nie und deswegen sage ich, ich bin froh darüber, wie es sich jetzt entwickelt hat und dass wir jetzt eben da auch mit Zahlen sozusagen kokettieren können, die mehr Spaß machen und wo auch die CMOs eine einfache Entscheidungsgrundlage haben.
Ich habe noch mal eine Frage an dich, Moritz, die ich ahne, ne? Du hast die letzten 3 Jahre gesagt, wo du gesagt hast, ich komme wieder in den Konfi, ne? In vielen Konfis gesessen hast, wo du die Idee hattest und ihr es alle gespürt habt, Leute zu dir gesagt haben, ja, wir haben uns nochmal die KPIs angeguckt und die Zahlen, ja, wir melden uns nochmal, wir prüfen das nochmal, du wusstest, es wird sich nie wieder jemand melden. Was ist so die, was mich interessiert, ich komme nochmal so ein bisschen auf deinen Sportcharakter zurück sozusagen. Was hast du aus der Zeit gelernt, was du jetzt wiederfindest? Also, und ich will natürlich auch auf etwas zurück hinaus, wie aus Niederlagen etwas lernen und so weiter und so weiter. Vielleicht kannst du, ich glaube, da kann man jetzt Stunden drüber sprechen. Nur, lässt du so ein, zwei Punchlines, was so reizvoll ist, es reizt mich zusätzlich nicht zu fragen, was hast du aus der Zeit mitgenommen, was du jetzt in deinem Alltag, in deinem Business-Alltag eigentlich wiedererkennst, leben kannst, davon zehren kannst?
Ja, also ich würde sagen, zwei Sachen, Buzzword-mäßig leider, ja. Aber ich versuche es ein bisschen subjektiver durchzuziehen. Das eine ist Resilienz. Also ich habe halt so eine ganz krasse, naive, kindliche Form von nicht verlieren können. Und das sind ja auch Niederlagen am Ende. Und immer so dieses, wie man das früher als Sportler häufig gemacht hat, da hat man irgendwie Ausreden gefunden für Niederlagen. Dann hat man zwar für sich das analysiert und vielleicht auch sehr dann doch objektiv kategorisiert, warum man verloren hat, aber nach außen hin hat man gesagt, ja, hier Schiedsrichter und da hier der andere und die haben geschummelt und Framini und da war. Und so ist es auch ein bisschen in diesen Meetings, in diesen Konfis, glaube ich, gewesen. So, man ist aus diesem Gespräch raus, wie du sagst, die sagen, oh ja, super interessant, aber ja, wir melden uns. Und du bist so rausgegangen, hast gesagt, ja klar, der meldet sich nie wieder, aber was für ein Idiot. Und die haben also, und die Brand passt sowieso nicht hundertprozentig. Und muss man auch mal sagen.
Scheiße.
Genau, muss man auch mal sagen, so die Mitarbeiter, die sind ja sowieso in 2 Jahren alle nicht mehr da und dann gehen wir zum nächsten und fragen mich nicht. Und ich glaube, diese naive, nicht verlieren, so richtig gut verlieren können, ja, die Einstellung, ich glaube, die habe ich mitgenommen. Und die ist ja per se erstmal nicht zwingend was Gutes, aber sie führt in der Konsequenz eben dazu, dass man, und da kommen wir eigentlich vielleicht zu dem Satz, dieses nicht aufzugeben, dieses einfach zu sagen, ja, an der Stelle ist auf gar keinen Fall Schluss. Und mich hätten 50 von diesen Terminen, hoch und heilig versprochen, nicht aufgehalten, weiter an dem Thema zu arbeiten. Ja, so, und ich glaube, diese vielleicht leicht naive, kindliche Form von nicht den Kopf in den Sand stecken. Das ist so ein ganz wesentlicher Punkt dabei. Und ich glaube, der zweite ist, das schrieb ich auf jeden Fall auf den Sport, der zweite ist, wirklich über ein nicht vergleichbares Level hinaus ehrgeizig zu sein, da anzukommen, wo man hin will. Also mit allem, was man hat, ich habe das Thema zu Hause mit meiner Frau, ich kann überhaupt nichts im Haushalt, aber ich würde nie im Leben aufgeben, bis dieser Nagel irgendwie in der Wand ist, auch wenn schon 6 Löcher drumherum gebohrt wurden, das Bild, irgendwann hängt's. Auch wenn die halbe Wand kaputt ist, ja. Und das ist so ein bisschen so diese kindlich sportliche naive Form von es wird hier auf gar keinen Fall hingeschmissen, so. Und das war auch das, was uns in Corona getrieben hat, da anderes Thema, aber und das war auch was uns die letzten 3 Jahre getrieben hat, in der Zeit, in der eben die Brands noch nicht hurra schreiend um uns rumgerannt sind.
Ich glaube, ein Punkt, den ich auch noch bei dir sehe, ist dieses periphere Sehen und dieses große Ganze, du hast einen Gameplan, du weißt, okay, es steht im Viertelfinale gegen Neuseeland 2-0 gegen dich, du weißt aber, okay, jetzt nehmen wir einen Torwart raus und ich krieg schon noch meine kurze Ecke und dann ballerst du noch 2 rein, so, das ist,
ich glaube, aber Gameplan ist zum Beispiel das dritte Stichwort wahrscheinlich, weil du hast es vorhin einmal angesprochen, Henrik, das habe ich gar nicht mehr so erinnert, aber ich bin noch nie in einen Termin oder in irgendwas reingegangen, ohne ein ganz klares Ziel für mich zu haben. Das habe ich auch vielleicht manchmal nicht formuliert, häufig ja, zumindest mit meinem Team. Aber es gibt immer eine klare Agenda. Und wenn ich die nicht erreiche, dann habe ich auch einen Hals. Dann kann ein Meeting auch 5 Minuten vorher enden, auf einmal mit einer völlig abstrakten Frage, weil ich für meine Zielerreichung, was auch immer das in dem Moment war. So, weil ich habe da weder Zeit noch Lust drauf. Also es gibt für mich ganz wenig Schlimmeres als so, komm, wir machen mal einen 30-minütigen Kennenlern-Call machen oder so. So. Können wir nicht, weil das ist keine Partnerbörse. Lass uns über Themen sprechen und dann auch super gerne, aber das ist jetzt hier nicht Tinder für Business. Und das sind so eher so die Themen, die mich beschäftigen.
Vielleicht als letzte Frage, weil wir sind ja eigentlich ein kurzer Podcast, es ist uns nicht gelungen, unsere angepeilte Zeit von 30 Minuten auch nur annähernd einzuhalten. Letzte Frage, wo geht's jetzt hin mit euch? Ihr habt ein paar richtig große Märkte vor der Brust, ihr wollt euch nochmal wieder, ich habe gehört im Vorgespräch, was für Steigerungsraten, ihr hattet 3-mal über 100% gewachsen. Was ist so, was kommt jetzt, was sind die nächsten großen Märkte, in die ihr wollt?
Also wir werden jetzt dieses Jahr vor allem China und Brasilien, 2 der 3 größten Fitnessmärkte der Welt launchen. Dazu kommt Indien im April 2025, Südafrika dieses Jahr schon im September. Das sind so die größten 9 Märkte, die dazukommen, neben vielen kleineren Märkten. Aber insgesamt, wir werden wieder über 100% wachsen. Also insgesamt ist vor allen Dingen auch der organisatorische Aufbau und die Restrukturierung oder Umstrukturierung der ganzen Company, inzwischen auch irgendwie über 100 Mitarbeiter, ist so der große Fokus. Jetzt in dem nächsten Jahr, weil für uns beginnt das Jahr immer im Juli, quasi, weil die Saison jetzt gerade vorbei ist. Wir sind jetzt gerade sozusagen in der Sommerpause und am 29.06. geht dann in Melbourne und Singapur die nächste Saison los. Das ist jetzt so der große nächste Schritt, aber es bleibt weiter. Also wir haben jetzt mindestens nochmal ein extremes Growth-Jahr vor uns und dann geht es vor allen Dingen darum, so diesen Wachstum zu kontrollieren und auch zu dominieren in einer gewissen Form, weil wir wollen als Endziel in den 150 größten Metropolen der Welt Hyrox-Events stattfinden lassen, aber eben auch nicht in 500. Und das ist so die Vision. Dafür sind noch ein paar nötig. Wir sind jetzt, glaube ich, in 83. Also müssen wir uns nochmal fast verdoppeln von der Anzahl der Städte.
Und ihr wächst dann ja aber immer auch auf der Fläche. Das heißt, früher, ich erinnere, als wir angefangen haben, waren wir happy, wenn wir mal irgendwie 3000 Leute in einer Stadt hatten. Jetzt habt ihr nicht nur einen Tag, sondern zwei, drei, sogar bis vier Tage schon Events mit über 10.000 Teilnehmenden, ne? Also das ist auch sicherlich eine Strategie.
Absolut, also wir werden jetzt nächstes Jahr das erste Event mit 30.000 Teilnehmern machen, über vier Tage.
Zirkus Hyrox kommt
das dann. Das ist dann, genau, das ist dann schon so eine Marathongröße.
Wo wird das sein?
In London. Also von daher da auch, genau, wir wachsen so ein bisschen in der Anzahl der Events, aber schneller noch in den Tagen der Events, weil das einfach auch skalierungstechnisch deutlich schlauer ist. Genau, also das ist so das, was jetzt ansteht und ja, gerade auf der kommunikativen Ebene wirklich hochgradig spannend, macht mega Spaß, das weiterzuentwickeln.
Welche CMOs aus welchen Branchen sollten sich jetzt mal deine Telefonnummer holen? Also wo sucht ihr noch, in welchen Industrien oder ist euch das egal?
Ja, das ist uns echt egal.
Bank, Versicherung.
Ich kann dir sagen, welche sich nicht melden Telekom. Müssen. Welche sich nicht melden ja, müssen. Genau. Weil da sind wir schon abgedeckt. Und bei allen anderen, auch da, ich versuche das auch überhaupt gar nicht zu pushen. Wir glauben so ans Produkt, dass wir sicher sind, dass wir super spannende Gespräche führen werden in der Zukunft. Und auf die freuen wir uns auch. Und die eine Brand oder Marke wird später drauf stoßen, die andere vielleicht früher. Und ich kann nur sagen, jetzt ist, glaube ich, noch ein ganz guter Zeitpunkt.
Yes. Hendrik, letzte Frage von dir.
Ah, ich habe noch, wie kann ich so auf eine Frage verdichten? Ich finde, was mich inspiriert und inspiriert ist so ein immer so dahingesagtes Wort manchmal, ne? Und ich finde zu hören, wie viel passt so in ein Leben rein? Und das ist gar keine Frage, sondern einfach nur eine Reflexion, weil ich habe so nun seit Jahren immer mal mitverfolgt, was du getan, gemacht hast und jetzt die Company, was du erzählst und Olympia und Dinge und so weiter. Wenn ich so, pff, und ich weiß auch, Familie hast du auch noch und so weiter und so weiter. Also ich finde es inspirierend zu sehen, das alles passt in ein Leben und du sitzt hier trotzdem mit guter Laune und bist auch auskunftsfreudig und antwortest auf unsere Fragen hier. Also von daher, ja, toll, danke. Also war mir eine große Freude.
Top, sehr gerne.
Top
sehr,
Schlusswort. Sehr gerne. Top Schlusswort. Vielen Dank, Moritz.
Sehr gern. Hat Spaß gemacht mit euch.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank an Dorian Richter für das Sounddesign, Aufnahmeleitung, Schnitt und so viel mehr. Wir freuen uns heute schon auf die nächste Ausgabe in 2 Wochen.